Einen wunderschönen guten Abend, Morgen oder Mittag, ganz egal, wann auch immer ihr diese Folge hört. Hallo und herzlich willkommen zurück im Brandschutzmilieu. Eine neue Folge zusammen mit meinem Kollegen Carsten Mohr, der mich hier durch die Kamera anlächelt.
Einen wunderschönen guten Abend. Bei uns ist es dunkel, weiß man bei der Jahreszeit manchmal nicht, ob morgens oder abends oder mittags. Aber mir geht's gut. Hallo Sven, wie geht's dir?
Mir geht's auch gut, dankeschön. Ich bin wieder an einem anderen Ort, so wie letztes Mal, also wieder auf Rundreise. Aber ich freue mich, dass wir das dennoch geschafft haben und ja heute auch ein etwas Besonderes machen, würde ich sagen. Ist das besonders?
Auf jeden Fall.
Es wird dir besonders.
Es wird auf jeden Fall, glaube ich, persönlicher. Also ja. von meinem Feeling her. Die Folge nennen wir Real Talk und meins vielleicht gar nicht unbedingt so ernst.
Ja, genau. Also ihr kennt ja unsere Laberfolgen schon ein wenig, in denen wir einfach auch gar nicht so richtig mit einem ganz krassen roten Faden einfach das erzählen, was uns auf dem Herzen liegt oder was wir dazu sagen wollen. Zuletzt haben wir das im Jahresrückblick gemacht. Ja, und diesmal wollen wir über etwas reden, was uns nicht so gefällt.
Ja. Absolut. Aber ich weiß nicht, ob es nur eine Laberfolge ist. Also wir haben uns schon einen kleinen Fahrplan gemacht, aber es wird wahrscheinlich nicht, also genau, ein bisschen drumherum gehen. Ihr habt uns die Rückmeldung gegeben, dass ich hatte mal irgendwie so gefragt, ey, würde euch auch interessieren, wenn wir mal erzählen, was wir alles kacke finden bei der Feuerwehr oder im Brandschutzmilieu, in den Hilfsorganisationen, im Rettungsdienst, am Heer, THW, in der Gefahrenabwehr, beim Katastrophenschutz. Und da kamen mehrere Antworten, die gesagt haben, oh ja, tatsächlich, irgendwie alle schwärmen immer nur, vielleicht wäre es doch mal Zeit, auch mal zu sagen, was einem nicht gefällt. Und das ist ja vielleicht auch wichtig, gerade in dem Kontext, dass uns auch Leute zuhören, die gar nicht Teil unbedingt der beruflichen oder ehrenamtlichen Gefahrenabwehr sind. Und denen wollen wir natürlich auch kein falsches Bild machen.
Und ich denke, wir wollen auch diejenigen, die unsere Meinung, die wir gleich sagen und teilen, selber teilen, auch ermutigen, dass wir das genauso sehen und dass sie mit vielen Dingen gar nicht alleine sind.
Und auch die ermutigen, die unsere Meinung nicht teilen, das einfach zu diskutieren. Weil das ist ja auch nur eine Öffnung eines Themas. Ich habe heute jetzt gerade war eine Folge von Fest und Flauschig, auch ein Podcast mit zwei Typen. Es gibt eindeutig zu viele Podcasts mit zwei Typen. Wo Böhmermann sagt, dass Olli ihm nur den mentalen Ballast vor die Tür kippt jedes Mal. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr schön. Vielleicht machen wir das jetzt einfach mal mit euch, den mentalen Ballast, der uns so im Feuerwehrwesen, im Brandschutzmilieu auf den Keks geht, vor die Tür kippen. Dafür möchte ich eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Also wenn du betroffen bist von doofen Sprüchen, Taten oder auch Gewalt, von menschenverachtenden Einstellungen oder der Inhalt dir generell vielleicht auch zu nah geht manchmal, dann sei vorgewarnt. Es wird auf jeden Fall in dieser Folge auch um Sachen gehen, die einfach nicht schön sind.
Und damit möchten wir noch eine Sache ergänzen, und zwar natürlich kommen die Sachen, die uns nicht gefallen, auch daher, dass wir sie selber erlebt haben. Wir meinen aber mit dem, was wir gleich sagen und diskutieren, niemals eine explizite Organisation, einen expliziten Mensch oder eine konkrete Erfahrung, die sich jetzt nur in einer Situation ergeben hat, sondern wir berichten einen Schritt zurückgetreten über das, was wir bislang erlebt haben. Also bitte fühlt euch, falls wir uns schon mal begegnet sind oder ihr Teil einer Organisation seid, in der wir auch tätig sind, nicht direkt angesprochen, sondern sucht einfach nach dem oder beobachtet das, was wir gesagt haben, wenn ihr Lust habt.
Das können auch durchaus Geschichten sein, die uns erzählt wurden, die wir gar nicht selber erlebt haben, die aber irgendwie vielleicht in ein Bild reinpassen, oder ihr habt einfach Situationen, wo ihr sagt, so, das passt da rein oder es passt nicht rein, vielleicht auch einfach Missverständnisse. All das kann sein. Hier mal relativ ungefiltert von uns.
Und damit starten wir in die Folge.
Ich fange einfach mal an. Mir geht auf jeden Fall manchmal der Konservatismus, die Hierarchien, Uniform und Dienstgrade bei der Feuerwehr auf den Keks. Und zwar gehörig. Also ich finde, die Feuerwehr ist manchmal extrem altbacken. Die Uniform, die Dienstgrade, die Hierarchien. Natürlich kann man auch immer fragen jetzt, also und die Frage wurde mir auch schon mal gestellt, was machst du dann bei der Feuerwehr? Und dann ist man auch schnell bei dem, du passt hier gar nicht so richtig rein. Und auch das kriegen Leute zu hören. Aber dann komme ich irgendwie ganz schnell auch in die Situation, andersrum zu fragen, wieso ist es denn dann überhaupt notwendig? Also wenn ich auch mich hier eigentlich ganz wohl fühle, aber mir so ein paar Sachen auf den Keks gehen, die möchte ich auch ansprechen dürfen. Und ist das nicht vielleicht auch Teil des Problems? Mir ist schon klar, dass es im Einsatz Strukturen braucht, dass es Befehlsstrukturen braucht, dass wir eine Einsatzstellenstruktur machen. Wir haben auch schon mal über die verschiedenen Führungsstile geredet, so lang wie möglich kooperativ, weil er nur Vorteile hat. Er hat eigentlich nur einen einzigen Nachteil und das ist Schnelligkeit. Er ist nämlich überhaupt nicht schnell und dafür brauchen wir schnelle Strukturen. Das ist eher so eine Befehlsstruktur, also ein sehr autoritärer Führungsstil. Aber nichtsdestotrotz zieht sich das ja durch die ganze Feuerwehr, ja. Und das übrigens bei anderen Organisationen auch. Und dieses, dass wir irgendwie, dass die zum Beispiel die Einsatzleitung machen, auch gleichzeitig irgendwo auch eine Personalverantwortung haben, das muss ja nicht das Gleiche sein, dass wir irgendwie, dass Hierarchien auch immer fehlendes, also Feedbackkultur nicht unbedingt befördern, dass Überstrukturen Leute ausgegrenzt werden. Und ja, ich glaube, ich komme auch an den Punkt, dass ich sage, brauche ich die Uniform für die Ausübung des Amts in der Feuerwehr?
Ja, ich denke nämlich nicht. Also nein, es gibt ja Bereiche in der Feuerwehr, wo gar nicht Uniform getragen wird. Also ich habe das auch in Feuerwehren schon erlebt, dass bestimmte Bereiche dann einfach trotz einer Verbeamtung, trotz der Tätigkeit im feuerwehrtechnischen Dienst ganz normal in Zivil ausgetragen werden. Ich denke nicht, dass es dort schlechter läuft oder ähnliches. Ich denke auch, dass du absolut recht mit dem Punkt haben kannst, dass eine Einsatzleitung überhaupt gar nicht mit Personalverantwortung in Anführungszeichen Innendienst zusammenhängt. Das wird oft aufgrund von Qualifikationen oder Laufbahnen einfach festgemacht. Ja, nein, ich kann mich da anschließen. Die Uniform hat natürlich auch Vorteile. Also es geht um eine gewisse Seriosität und eine gewisse Identifikation oder auch Objektivität. Eine Uniform ist in der Regel nach außen hin objektiv. Sie entspricht keiner Wertung. Wir sehen gleich aus und wir stehen letzten Endes für eine Dienststelle. Nehmen wir jetzt mal die Berufsfeuerwehr, in dem Fall als Beamten oder auch als freiwillige Feuerwehrkräfte nehmen wir hoheitliche Aufgaben wahr und diese repräsentieren wir als eine Feuerwehr hinter dieser Uniform. Das sind die Vorteile, aber natürlich dürfen sie keinen Einfluss auf die Art und Weise haben, wie wir miteinander umgehen. Aber das tut sie definitiv. Vor allen Dingen, wenn Schulterklappen ins Spiel kommen.
Genau, spätestens mit Dienstgraden. Voll. Also das ist diese Repräsentanz einer Behörde, auf jeden Fall. Das verstehe ich. Und es ist auch andersrum, muss ich auch ja zugestehen, dass das mit den Dienstgraden, also ich weiß, dass das für sehr, sehr viele Menschen und das wird bestimmt auch viele Hörerinnen und Hörer von uns betreffen, die irgendwie sagen, hey, aber das ist auch eine Art von Wertschätzung. Ich habe das mir irgendwie erarbeitet und das hat halt was auch mit dem Gruppengefüge zu tun. Und also ich kenne zum Beispiel auch freiwillige Feuerwehren, diese Hierarchien halt überhaupt nicht leben, wo oder eben doch und trotzdem kann man sich auf Augenhöhe zusammensetzen und alle Themen besprechen und es ist nicht so, dass der oder die mit dem höheren Dienstgrad irgendwie immer recht hat. So,
das definitiv. Also gerade in der Freiwilligen Feuerwehr, ich muss sagen, ich bin vor 10 Jahren, ein bisschen mehr als 10 Jahren in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten und es war ein wirklich, wirklich schöner Moment, an den ich mich heute auch noch erinnern kann, als ich endlich die Schulterklappen des Feuerwehrmanns da bekommen habe und dann wurde Feuerwehrmann. Ich gehörte dann dazu. Da muss man sich fragen, gehörte ich vorher auch dazu? Natürlich gehörte ich auch als Anwärter dazu. Allerdings hatte man es dann geschafft. Und solange dahinter eine Kultur steht, solange eine Kultur dahinter steht, wo wir davor auch dazugehört haben, wo wir quasi nicht an einem extra Tisch sitzen müssen, dass nicht die Jüngsten und die AnwärterInnen immer die Getränke aus dem Keller holen müssen oder irgend so ein Gedöns. Solange diese Kultur dahinter nicht steckt, ist es okay.
Aber das steckt doch trotzdem irgendwie subtil dahinter, ja? Also natürlich kann ich sagen, hey, auch alle Tarifbeschäftigten inzwischen haben sie oftmals auch Uniformen und kriegen dann irgendwie andere Klappen, aber das muss immer ganz klar gekennzeichnet sein, ja? Das hat eine Art von, also ist eine Struktur Und manche würden das vielleicht auch als Ausgrenzung empfinden und das kann ich nachvollziehen.
Es kommt auch zur Sprache. Also auch im Hauptland habe ich es erlebt, dass Menschen anders wahrgenommen oder betrachtet worden sind, weil sie beispielsweise nicht verbeamtet waren. Und auch gerade in, wenn man jetzt die Schulterabzeichen sich mal genau ansieht, in vielen Bundesländern spielen dann Farben eine Rolle, dass die Laufbahnzugehörigkeit bzw. die Einstiegsamtzugehörigkeit innerhalb von Farben dargestellt wird und am besten auch noch mit Rot, Silber, Gold, wo man sagt, Gold als wertvoller, immer das Höchste und so weiter, was ja überhaupt nicht dem eigentlichen Gedanken entspricht, wie man zusammenarbeitet, ne? Und es gibt unfassbar viele, viele Sprüche dazu und hinter allen steckt immer etwas. Und klar kann man das mit Humor nehmen, aber hinter jedem witzigen und humorvollen Spruch steckt auch immer ein Tick Wahrheit und das ist nicht notwendig. Ich erlebe die Schulterklappen im Innendienst sehr wenig, also die werden wenig getragen. Normalerweise begegnet man sich komplett gleich aussehend, aber natürlich koexistieren sie immer und sind immer ein Teil davon. Und ich denke, solange die da sind, kann man die von dir angesprochene Ausgrenzung von Menschen, die eine bestimmte Schulterklappe, die jemand nun erwartet hat, innehat, nicht abstellen. Es ist nicht möglich.
Ich glaube schon, dass man irgendwie sensibel sein kann, also in jeder Form und in welcher Laufbahn, welche Schulterstücke man auch immer oder keine auf der Schulter hat, das einfach im Hinterkopf zu haben, dass sowas, dass das was macht mit Menschen, dass das, also und da ist auch das Wort Macht drin, so. Also einfach nur, dass man das im Hinterkopf hat, dass das hat Vorteile, hat Nachteile, wir müssen damit irgendwie sensibel umgehen. Man muss damit irgendwie auf der einen Seite wertschätzend umgehen, weil Menschen irgendwie einen harten Weg hinter sich haben, das auch irgendwie erarbeitet zu haben. Das hat aber nichts damit auch zu tun, wie wertvoll jemand ist, wie wichtig seine oder ihre Meinung ist, wie viel Einfluss jemand haben darf, soll, wie viel er weiß oder nicht weiß oder kann. Das ist irgendwie so wichtig, finde ich, dass wir irgendwie nochmal einen Unterschied machen zwischen Qualifikation, Dienstgrad, Wissen können, Personen. Also da steckt einfach viel drin. Und irgendwie die Streifen, Sterne, Farbe auf der Schulter oder manche haben es ja auch am Ärmel oder die Farbe der Kordel an der Mütze, whatever. Ja. Genau, ist nicht
einfassen. Wie siehst du das mit der Kennzeichnung, also Helmkennzeichnung beispielsweise? Da geht es ja eigentlich um eine reine Qualifikationskennzeichnung, die im Einsatz ja eine gewisse Relevanz mit sich bringt.
Na klar, also das ist halt, da würden mich, also könnten, das, was ich so kritisch sehe, ist ja nur das, was nicht im Einsatz läuft. Also ich glaube, ich gerade im Einsatz verstehe ich das ja alles, weil es eine Qualifikation ist, weil ich halt sehe, der kann das und das machen. Gut, da kann man auch wieder in Frage stellen, weil wir spätestens da ja unterscheiden zwischen Qualifikation, was irgendwie auf dem Helm steht und was die Leute dann tatsächlich für eine Funktion haben, meistens mit Westen oder Kollern, wobei auch da ganz unterschiedliche Modelle existieren. Ja, ich habe da so ein Bild vor Augen, ey, wie dann irgendwie oben
sehr
so.
Sehr viele Bilder
vor Augen. Ja, wirklich sehr viele, das stimmt. Aber so ein Bild, was ich jetzt quasi in eine Präsentation anwerfen würde, ist, wo so ein Angriffstrupp irgendwie auf dem Dach ist und gerade einen Kaminbrand irgendwie bearbeitet und unten stehen halt so eine Menschentraube mit extrem vielen Strichen, Kringeln, Punkten auf dem Helm, die alle irgendwie was anderes hinten auf dem Rücken draufstehen haben und sehr lustig. Gut, irgendwie von Wehrführer, Einsatzleiter, noch ein Einsatzleiter, noch ein Abschnittsleiter.
Ja. Also ja, das ist dann wiederum kein Problem der Qualifikation in Kennzeichnung in dem Moment, sondern es ist einfach ein allgemeines Problem anderer Ursache an dieser Stelle.
Ja, genau. Führungstraube. Ja, aber ich meine, es gibt schon so Kennzeichnungen, die würde ich mal, ohne mich weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, in Frage stellen. Zum Beispiel Wehrführer. Ist eine Funktion in dem Verein oder in der, aber hat im Einsatz, glaube ich, keine Funktion. Oder doch? Vielleicht doch.
Ja, also doch schon.
Du weißt aber, was ich meine.
Ja, genau. Also es artet manchmal aus. Also der Wehrführer hat ja innerhalb, kommt jetzt auf das Bundesland drauf an und so weiter, innerhalb der Feuerwehr oder dieser Organisationseinheit eine gewisse Befugnis und auch Möglichkeiten, die über den Einsatz hinausgehen. Ich erinnere mich da zum Beispiel daran, dass mal nach einem Einsatz eine Nachbesprechung notwendig war. Die hat man auf den Abend terminiert und dann brauchte man relativ schnell den zuständigen Ortsbaumeister, der diesen Dienst, diesen Termin dann ansetzt, um ihn dann quasi zu etablieren. Er hat andere Kommunikationswege, er hat eine andere Stellung.
Da war es gut, dass hinten drauf. Ja, okay. Gut, dann nehme ich den letzten Satz. So, ne? Ich nehme den letzten Satz zurück. Aber ich das vielleicht verlinke, wenn ich das Bild irgendwo im Internet finde, verlinke ich
es. Ich glaube, viele lustig. Haben so ein Bild schon mal gesehen. Oder? Also innerhalb des Einsatzes drehe ich
da vor. Ich glaube, da war auch auf jeden Fall noch mal ein bisschen was Absurderes stand da hinten noch drauf. Fällt mir jetzt nicht ein.
Also ich denke, im Einsatz sind die absolut okay. Ich denke, dass sie im Einsatz auch eine Zweckdienlichkeit haben, auch gerade wenn man über Ortsgrenzen oder Ähnliches hinausfährt. Und vorausgesetzt, sie werden einheitlich gekennzeichnet. Da sind wir dann auch schon wieder in den Bundesländern ein bisschen unterwegs. Aber ich glaube, so Gruppenführer, Zugführer, Verbandführung oder auch die Kennzeichnung innerhalb der Berufsfeuerwehren im Hauptamt sind sehr vergleichbar. Manchmal muss man ein bisschen an dem Image arbeiten. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass mit mehr werdendem Balken, Kringeln am Helm immer auch angenommen wird, dass das Wissen und die Kompetenz hinter dieser Person irgendwie unermesslich ist und vergessen wird, dass dieser Mensch da auch etwas kann, aber auch nicht alles irgendwie. Und die Ansprüche da einfach mal und das Selbstverständnis abgeglichen werden muss. Aber grundsätzlich im Einsatz ist das etwas anderes.
Und absolut, man kann, also es ist einfach ein anderer Job. So, und man kann diese ganzen Jobs alle nicht gleich gut beherrschen. Also ich würde auch sagen, dass sich das irgendwie bei mir verschoben hat einfach. Früher hatte ich irgendwie halt mehr die Truppführer-Position, wo ich dann mich da drin irgendwie viel weitergebildet habe. Und was jetzt auf jeden Fall bisschen mehr ruht, weil ich irgendwie andere Sachen gerade mehr drauf schaffen muss,
ja,
beibehalten definitiv. Muss, up to date bleiben muss. Das kann man nicht überall gleich. Also das ist, da ich meine, da können wir auch noch über die Multifunktionalität in der Feuerwehr reden. Das ist aber auf jeden Fall eine andere, noch eine Folge. Können wir diese ganzen Jobs alle gleichzeitig? Geht das überhaupt? Können wir für alles gleich gut ausgebildet, weitergebildet, immer auf dem neuesten Stand sein? Wahrscheinlich
ist die Antwort
nein. Wie gehen wir damit
um? Spoiler Alert, nein. genau, müssen wir eine eigene Folge zu machen. Es ist einfach, ja, es ist ein ganz anderes
Thema. Wir reden wieder nur über die Feuerwehr gerade, aber also das trifft ja alle Bereiche. Und ich meine, andere Strukturen haben schon ihre Fachbereiche, ne? Also ja, aber das reden machen wir in einer anderen Folge, finde ich gut.
Ja, ich komm mal zum nächsten Punkt, Carsten.
Sehr gerne.
Er ist auch, also eigentlich wird es mehr. Er ist auch nicht wenig verbreitet, habe ich das Gefühl. Aber es gibt immer wieder Menschen, die sich wundern. Und zwar die Ernährung oder die Einstellung zu Ernährung innerhalb der Feuerwehr als Beispiel. Also es ist kein großes Geheimnis, glaube ich. Carsten ist Vegetarier. Und
das kannst du nicht
sagen. Moment mal ganz kurz. Das, wie war es erklären?
Das kannst du so nicht sagen. Leute, ich rede erstmal nur von dir, Sven.
Okay. Oh ja, stimmt. Ich bin Vegetarier, darum geht's hier.
Wie, woran genau, erkennt also, man Vegetarier?
Er erzählt's dir.
Ja, super. Aber wir wollen darüber reden, ja, wenn ihr nicht wollt.
Wir wollen ja darüber reden. Also ich kann, ja, das ist gut. Denkt euch, was ihr wollt. Also genau, also ich bin jetzt seit, keine Ahnung wie lange, seit einiger Zeit Vegetarier, über Jahre hinweg und es klappt für mich in der Feuerwehr sehr gut, aber nur mit einem sehr hohen Eigenanteil daran. Bedeutet, in gewissen Situationen ist es einfach nicht möglich mitzuessen, weil einfach gerade nichts Vegetarisches gekocht wird. Da kommt natürlich ein bisschen drauf an, welche Situation man ist. Ich war in einer Feuerwehr, da haben wir nach jedem Übungsdienst gekocht und nachdem ich dort eingetreten bin, wurde immer auch ein Stück vegetarisch gekocht, ein Stück weit vegetarisch gekocht und da haben sich auch immer mehr Leute angeschlossen. Also am Anfang war nur ich jetzt und irgendwann haben viele daran Gefallen gefunden und dachten, hey, ich bin vielleicht mal nicht zu Hause und muss nicht Fleisch essen, weil meine Kinder, meine Frau, mein Mann, wer auch immer das gerne möchte, sondern ich esse jetzt hier vegetarisch. Und da waren wir relativ viele. Ich war aber auch in Feuerwehren, wo das mehr oder weniger ausgeschlossen war. Also so, nee, hier gibt's jetzt hier Fleisch und wenn du Bock hast, kannst du die Beilagen essen. Auch damit komme ich klar. Also dass ich habe mich da nicht ausgesondert oder so und bringst halt selber noch was mit und so weiter. Und man muss auch sagen, es entwickeln sich immer Gespräche daraus und es ist immer etwas, womit man sich auseinandersetzen kann. Selbst in meiner Grundausbildung war es überhaupt kein Problem. Es ist aber ein Thema.
Weil wir gerade bei dem Punkt waren, mit dem er spricht es an. Sven ist übrigens, ich würde es von mir auch behaupten wollen, ich weiß es nicht, Sven ist überhaupt nicht jemand, der sagt, also ich bin ja und warum, also da kommt niemals ein judgy Blick, Spruch oder sonst was, wenn man der Gegenüber es nicht zum Thema macht, wird Sven nicht zum Thema machen. Und das habe ich tatsächlich aber auch schon öfter kennengelernt, dass Leute das nur beobachten und dann anfangen zu sprechen darüber. Und ich denke so, hä, ja. Was? Aber tatsächlich, weil egal welche Serie man guckt, egal, überall es wird immer so die Aussage gemacht, ja, also bei der Feuerwehr, da müssen wir Fleisch und viel, das gibt's zum Mittag. So, und denkst so, Alter. Ja. und ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. Also es ist immer noch weit verbreitet. So, und sobald aber einmal, und das an dem Punkt werden wir auch öfter kommen in dieser Folge, ist es irgendwie so ein Prozess, der immer das erste Mal irgendwie härter ist, so ein Kampf, der einmal geführt werden muss, und dann normalisiert sich etwas. Das werden wir auch bei anderen Punkten in dieser Folge irgendwie ansprechen. Und sobald dann irgendwie ein Gesicht dazu hat und so mal, guck mal, der Sven ist ja, obwohl da kein Fleisch ist, doch ganz cool, so, dann normalisiert sich das. Und dann plötzlich ist da auch eine Akzeptanz da. Aber, also, und das deswegen habe ich vorhin so so ein bisschen gesagt, bin ich nicht, weil ich esse wenig Fleisch. So. Und ich komme aber immer wieder an den Punkt, dass ich bei Feuerwehren sage, und den Punkt möchte ich jetzt gerade noch aufmachen, ist, dass dieses gemeinsam Kochen, gerade mit der Berufsfeuerwehr, irgendwie ein Riesending ist. Ja. Also, und ich finde es auch schön, dass man zusammen kocht, dass man da zusammen sitzt, über Einsätze redet. Und das ist was anderes, ob du jetzt was mitbringst und was anderes isst oder da mit isst. Also das hat manchmal so ein, ist vielleicht sehr nah beieinander und trotzdem hat das manchmal so ein Ding. Und ich habe mich dazu entschieden, dass ich, also habe damit kein Problem. So.
Wenn man in eine Feuerwehr kommt und ein Problem mit der Ernährung, die dort stattfindet, hat und es überhaupt nicht besser wird, ich glaube, dann hat man weniger ein Problem mit den Essgewohnheiten da als vielleicht mit den Menschen und der Kultur da. Also ich habe bislang immer sehr viel Akzeptanz dafür erlebt. Und ich denke, wenn ich einer Abteilung angehören würde und mich mit den Leuten dort, wenn ich sie kennenlerne, wenn ich mit ihnen rede, wenn ich dazugehöre irgendwann und Teil dieser Gruppe werde, dann wird das auch kein Problem sein, weil dann wird sich eine Lösung finden. Wenn man natürlich da reinkommt und sagt, nö, ich esse partout kein Fleisch und ich möchte, ihr sollt auch kein Fleisch essen, ja. Ich nehme mal an, dann sitzt du relativ schnell alleine da und isst im Zweifel gar nichts.
Und, ja, voll. Was ich zu dem Punkt, und das holt es jetzt vielleicht ein bisschen aus, was ich aber zu dem Punkt sagen will, ist, wie kann ich das jetzt gut formulieren? Dass da ein strukturelles Problem, glaube ich, auch ist. Und das muss auch nicht ein spezielles Feuerwehrproblem sein, sondern vielleicht auch ein gesellschaftliches, dass Ernährung natürlich ein Thema ist und auch, und das geht einher mit Gesundheit, mit gesundheitsfördernden Strukturen und auch mit Sport. Und das ist bei der Feuerwehr. Natürlich ist es irgendwie offensichtlich, dass wir irgendwie fit sein müssen, dass wir sportlich sein müssen, aber man beobachtet bei Feuerwehren auch, dass nicht alle sportlich sind. So. Und das ist natürlich die Frage, okay, wie ernähren sich Menschen? Was haben sie auch gelernt? Was ist normal? Was wird irgendwie erwartet? Und ich kenne durchaus Feuerwehren, wo gerade mehr auf so dieses Fitness, und da kommen wir ganz schnell weg von viel Fleisch, Fitness, Essen, Sport, Sportprogramme, auch darüber müssen wir irgendwie reden, was wird an Dienstsport gemacht, was wird angeboten, wer macht das, wer nimmt das wahr? Ich meine, auf jeder Feuerwache gibt es eigentlich einen Sportraum, wer nimmt das wahr? Ich kenne aber auch Feuerwehren, wo irgendwie SporttrainerInnen irgendwie hinkommen und zusammen Sport machen, YogalehrerInnen, so, also wohl auch am Anfang, Yoga, und dann das erste Mal gemacht und dann so, oh, ist ja doch scheiße, ja, anstrengend. Cool. Das
ist so cool. Was da geht, für mich war Dienstsport, oder ich habe Dienstsport oft als, ja, wir spielen Fußball erlebt. Und das fand ich kann keinen Fußball spielen, mache mich dann immer mega zum Affen. Immer es trotzdem, ist auch immer ganz lustig.
Für alle anderen ist es lustig,
ja. Für alle anderen, ja. Ja, aber auch Spaß, war cool. Und stell mich dann ins Tor und wird abgeschossen, dann war es ja schon. Aber genau, da wünsche ich mir manchmal einfach ein bisschen mehr Flexibilität, Offenheit und Kreativität. Also sei es in Form von Spielen, ne, wie Fußball oder Völkerball, Völkerball spielt nicht, oh, das wäre so cool, ne? oder halt auch in einem Sportangebot, was du gesagt hast.
Ja, und ne? Auch in der, also ich genau,
halt es sind immer in den Kraftraum oder Fußball.
Es sind halt immer beide Seiten. So, natürlich müssen die Leute irgendwie mehr Sport machen, das ist eine individuelle Entscheidung. Auf der anderen Seite kann eine Dienststelle, eine Behörde, eine Struktur, ein Verein, eine Einsatzabteilung das ja auch anbieten als ein Gruppenevent oder als jemand, der da hinkommt und das Angebote schafft. So, das finde ich irgendwie wichtig. Und das Gleiche ist irgendwie mit Ernährung. Natürlich soll irgendwie die Gruppe offen sein für Leute, die sich irgendwie anders ernähren, so. Anders als was eigentlich, aber du weißt, was ich meine. Und ja. die natürlich wäre es aber auch andersrum schön, wenn die Struktur das irgendwie hergibt. So, genau, ich kenne welche, die haben zur Weihnachtsfeier, hat die Wachabteilung irgendwie einen Krokus geschenkt bekommen. Und dann ist einer gekommen und hat mit denen zusammen gekocht und hat, Alter, es gibt so geilen vegetarischen Kram. Ja, ach was. Also okay, Sven und ich wissen das. Aber ja, wenn man dann irgendwie die erste richtig nice Gemüselasagne gemacht hat, dann stehen die Zeichen vielleicht schon ganz anders.
Da kann ich eine kleine Geschichte aus dem Bereitstellungsraum erzählen. Ich habe, ich glaube, das ist ein schöner Moment, wenn Menschen das hören und werden sich daran erinnern. Ich habe als Abschied meiner Wachabteilung während meiner Laufbahnausbildung, wo ich hospitiert habe, gekocht. Und daraus ist eine vegetarische Gemüse-Bolognese geworden, die am Ende dadurch, dass wirklich keinerlei tierische Produkte enthalten waren, sogar vegan waren und sie hat wirklich allen geschmeckt. Und es war ein richtig cooler Abend, wo wir dann zusammen gegessen haben. Es hat allen geschmeckt, alle hatten Spaß dran. Es gab Leute, die haben sich das noch mitgenommen, nächsten Tag in der Schicht gegessen, wo ich schon lange nicht mehr da war. Aber das war einfach für mich sinnbildlich dafür, dass es eigentlich gar nicht so sehr darum geht, dass es immer Fleisch gibt. Klar, wer Fleisch mag, soll Fleisch essen und auch so viel und wann er möchte. Aber genauso wie Carsten gerade sagte, halt, wenn man das einmal entdeckt hat und einfach darüber weggesprungen ist, dass es immer Fleisch sein muss, dann entstehen da auch genauso gute Abende mit genauso gutem Essen
drauf. Wir kommen da irgendwie auch ganz schnell zu anderen Themen, ne? Also Leute, die Allergien haben, Leute, die irgendwie aus religiösen Gründen irgendwas nicht essen. Und da geht es immer darum, okay, wie tolerant und offen ist eine Gruppe. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir uns irgendwie eigentlich wünschen, oder nicht?
Ja, definitiv.
Ja, eine Sache, die ich auf jeden Fall noch zu sagen will, es gibt so einen Spruch, der heißt, dass in jedem Beamtenjahr der Bauch um ein Kilo wächst. Und dabei, um ohne ins Fettshaming an der Stelle abrutschen zu wollen, was ja auch ein Riesenproblem ist im Rettungsdienst, auch bei der Feuerwehr, in vielen Situationen. Aber ja, gerade so ungesunde Ernährung, zu wenig Sport, früher noch Rauchen und Trinken, Schichtarbeit, das sind halt alles Stressoren, die auf die Gesundheit schlagen und sich darauf auswirken, wie lange man den Job körperlich und auch psychisch machen kann. So wie psychosoziale Unterstützung sehr lange gebraucht hat, um sich in der Gefahrenabwehr zu etablieren, was zum Glück geschafft wurde und aber auch noch ein langer Weg vor sich hat, so müssen halt einfach einige Themen auf den Tisch. Und ich finde so Ernährung, Gesundheit, fördernde Strukturen gehören dazu. Und damit meine ich jetzt gar nicht mal, ob das jetzt irgendwie vegetarisch, ja, nein, so. Und das ist ein Randphänomen. Ich möchte an ein schwieriges Thema ran, und zwar die verschiedenen Ismen. Also Sexismus, Klassismus, Rassismus, Fettshaming, Homophobie. Das hat immer mehrere Ebenen. Zum einen, was machen wir für Sprüche, für Witze? Wie gehen wir mit Kolleginnen und Kollegen um? Wie gehen wir mit schwulen Kollegen um? Wie gehen wir mit Trans- oder Interkolleginnen und Kollegen um? Und die zweite Ebene ist, wie gehen wir mit Patientinnen um? Sind Sprüche nur doofe Sprüche, die nicht so gemeint sind, oder spiegeln sie unsere Ansichten wider? Und in beiden Fällen möchte ich mal die Frage in den Raum stellen, ob das nicht Auswirkungen hat, wie professionell, tolerant, einfühlsam wir mit Patientinnen und Patienten umgehen. Was nicht nur erstrebenswert für unsere Gesellschaft ist, sondern auch einfach unser fucking Job, um das mal auf den Punkt zu bringen. Also nicht falsch verstehen, es geht mir hier nicht um den erhobenen Zeigefinger. Ich habe darüber viel mit Menschen geredet. Ich weiß, dass viel davon auch Humor ist. Oft waren die einfühlsamsten Notsands die auf der Wache die schlimmsten Sprüche gerissen haben. Und oft sind es auch Mechanismen zur Verarbeitung von bizarren und belastenden Situationen. Objektifizierung ist auch immer eine Distanzierung. Das geht auch über Humor. Und dann sind Menschen auch einfach echt abgestumpft über die vielen Jahre so. Darf ich darüber urteilen? Also, das ist überhaupt nicht cool, aber auch irgendwie nicht deren Verschulden. Also ich glaube, das ist vielschichtig, macht es aber am Ende auch nicht einfacher und vor allen Dingen nicht richtiger oder und entschuldigend, entschuldbar. Und dann gibt es auch einfach, und ich habe auch von den Gruppendynamiken, es gibt Gruppendynamiken, die ich kennengelernt habe, die sind einfach scheiße, und was das angeht. Und da solltet ihr einfach mal den Bremer Untersuchungsbericht lesen, der ist grausam. Aber ja, das gibt es und das ist auch nicht schön zu reden.
Ja, ich möchte den Punkt aufgreifen, wie über PatientInnen gesprochen wird. Ich habe das selbst auf der Rettungswache erlebt und ich denke, dass ich auch zum Teil Teil davon war. Allerdings immer mit diesem Hintergrund, mich zu distanzieren von dem, was ich dort erlebt habe. Es geht da ganz viel darum, dass man nicht so sein möchte wie der Mensch, nicht aufgrund seiner Einstellung, seiner Art, seiner Kultur oder seinem Geschlecht, sondern aufgrund seiner Situation, in der man ist. Habe ich letztens auch drüber diskutiert, ob das nicht auch ein Grund von Gaffen sein kann, dass man hinguckt und einen Grund sucht, warum man nicht so ist wie der Gegenüber. Warum bin ich nicht so wie der, der dort verunfallt ist? Weil man möchte sich selber ja schützen vor dem, was man dort sieht. Und man möchte nicht so sein wie der Patient, der auf der Trage liegt. Und das ist dann schnell mit so einer Beleidigung gemacht, weil das ist ja jemand, der so und so ist. Und dementsprechend ist man ja nicht so. So habe ich das erlebt. Aber ich weiß auch, dass das sehr, sehr, sehr weit gehen kann, dass das in eine Grundeinstellung übergehen kann. Und meines Erachtens, meiner Beobachtung nach, können Menschen das irgendwann nicht mehr trennen. Und man behandelt irgendwann Menschen, die man innerhalb der geschützten Situation, in Anführungszeichen, auf der Wache, wie auch immer bezeichnet, behandelt man sie irgendwann so, wie man sie bezeichnet hat, oder als Kollektiv und macht sie alle gleich. Ja, das ist wieder ein X. Und darum mache ich das jetzt so, weil er ist ja genauso wie davor.
Ich meine, und es geht und doch auch was mit der Einstellung, mit der ich in den Einsatz fahre. Also, ne, dann gibt es irgendeinen Ort, wo besonders viele Menschen rumhängen, die halt kein Obdach haben, so. Und dann fährst du da schon mit einer anderen Einstellung hin, weil du ja denkst, ach, und das Ding ist ja, dass ich das inhaltlich teilweise ja auch nachvollziehen kann, weil du irgendwann zu einem, also ein klassischer, vielleicht für die, die das nicht kennen im Rettungsdienst, wenn du an einen Ort kommst, wo oft obdachlose Menschen gerade auch irgendwie schlafen oder liegen, und gerade in der städtischen Bevölkerung ist es oft so, dass dann jemand anruft und sagt, oh, da liegt jemand, das wird manchmal als hilflose Person, oder der liegt da, ich weiß nicht, ob er atmet, und Menschen gehen dann manchmal nicht hin, was ich denen auch nicht unbedingt vorwerfen möchte. Natürlich würde ich vielleicht erstmal hingehen und irgendwie fragen, geht's dir gut, je nach Situation. Geht das oder geht das eben nicht? Und dann wird die Feuerwehr gerufen und dann fährt man dahin und fragt, ey, wie geht's Ihnen? Und dann merkt man, okay, der Mensch wollte weder uns haben, noch wollte der irgendwelche Hilfe, und dann fährt man wieder. So. Und das passiert irgendwie 10-mal, findet man das okay. Und wenn man den Job aber jahrelang macht, denkt man so, Mann, ich fahre hier immer her und das sind immer die gleichen Einsätze. Und trotzdem wird der Tag kommen, wo diese Person wirklich eine Atemnot hat, wo es Menschen schlecht geht, und wir sollten jeden Einsatz, und da kenne ich irgendwie eine sehr inspirierende Influencerin aus Berlin, die sagt halt so, gib jedem Einsatz, jedem Notfall 5 Minuten, sich als Notfall zu entpuppen. So, wir kommen, und das können wir auch in anderen Einsätzen sehen, ob das jetzt, also könnte genauso in einem BMA, Brandmeldeanlagen-Einsatz sein, in einem was auch immer, wo man denkt, das ist nichts, gebt diesem Einsatz 5 Minuten Zeit, um sich als, weil da kommen wir tatsächlich, da sind wir jetzt schon irgendwie weggekommen von dem Thema. aber das wollte ich an der Stelle auch sagen.
Nein, du wirst, das Beispiel mit dem Obdachlosen erinnert mich auch so ein bisschen an eine Geschichte aus dem Bereitschaftsraum, wo es gibt Wachen, die fahren solche Menschen sehr, sehr oft. Die fahren immer wieder an diese von dir benannten Orte. Und das ist ja dann in der Regel auch kein so schöner Einsatz insgesamt, weshalb man plötzlich davon abweicht, gewisse Standards durchzuführen. Ja, dann wird da keine Ganzkörperuntersuchung mehr gemacht, dann wird das Trauma oder was auch immer direkt ausgeschlossen, weil der liegt ja nur da und so weiter. Und diese Atemnot, ja, die wird gar nicht mehr festgestellt, weil man einfach nur noch sagt, komm, wir laden den ein und fahren ihn weiter und fahren ihn mit. Und man hat ganz klar all diese Menschen in dieselbe Schublade gesteckt und überhaupt nicht mehr in Erinnerung, dass dieser Mensch ja tatsächlich einen Notfall haben kann, wie der Notfall davor, wo wir reanimiert haben und alles dafür getan haben, dass dieser Mensch weiterlebt, dass er diese Reanimation übersteht. Und es geht so weit, dass diese Menschen wirklich nicht mehr adäquat versorgt werden. Das ist nur der Anfang. Bis hin zu, dass sie nicht mal mehr auf der Trage des RTWs transportiert werden, sondern einfach nur noch hinten auf den Fußboden gelegt werden. Wenn man sagt, hey, den habe ich heute schon 3-mal gefahren. Und so krass ist das. Solche Ausmaße nimmt es an.
Und das ist in jedem Einzelfall scheiße. So. Wir müssen trotzdem uns immer mal auch die Strukturen irgendwie angucken, wie konnte es dazu kommen. Und da mache ich den Vorwurf wirklich nicht den einzelnen Leuten, sondern dass wir sagen, hey, unsere Gesellschaft, bei uns fehlen auch Strukturen, die das auffangen. Also einmal fehlt irgendwie viel, wo findet denn wirklich eine gute Supervision statt, wo Leute irgendwie diese ganzen Bilder, die sie tagtäglich abbekommen, irgendwie verarbeiten können im Rettungsdienst. Aber auch andersrum, jetzt ist das die Lampe hinter Sven angegangen, das verunsichert mich. Andersrum natürlich auch, dass wir andere Versorgungsstrukturen fehlen, die eben genau diesen Menschen helfen. So, ne? Also Menschen brauchen Hilfe, aber oft halt nicht unsere. Da es aber keine andere Hilfe gibt, werden wir gerufen und wir müssen irgendwas machen, antworten darauf mit unseren Antwortmöglichkeiten, die aber nicht adäquat sind. wenn das, um das mal vorsichtig irgendwie zu formulieren, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ne, ein obdachloser Mensch braucht in den meisten Fällen irgendwie einen Streetworker, ordentliche Auffangstrukturen, Ruhe, ein Bett zum Pennen, so. Und nicht das Krankenhaus. Der will da nicht hin und wir wollen ihn eigentlich da nicht hinbringen. Gibt es andere Möglichkeiten? Mal mehr, mal weniger. Also, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Sven, willst du dazu noch sagen?
Ich will auch sagen, ja, dass zu dem, also wir reden ja ganz viel in der Feuerwehr oft darüber, dass wir Profis sind, gerade so im hauptamtlichen Rettungsdienst, in der Berufsfeuerwehr, aber auch in der Freiwilligenkorps, wir sind Profis und wenn ein Rettungswagen besetzt mit Profis zu einem Menschen kommt, dann hat er den immer in diesem Kontext als Profi zu behandeln. Ganz egal, ob das jetzt ein echter Notfall ist, von denen es ja nach Meinung vieler immer weniger gibt, dann hast du auch den meinetwegen nicht so dramatischen Notfall genauso professionell mitzunehmen, auch wenn du ihn zum 20. Mal erlebt hast an dem Tag meinetwegen, wie den ersten. Und das ist letzten Endes der Anspruch, der diesem Job gegenübersteht und den müssen wir ganz egal, wie wir jetzt von der Situation persönlich genervt sind und ob wir das für richtig halten, dieser Situation entgegenbringen.
Ich würde ganz gerne nochmal auf die Ismen zurückkommen. Ich glaube, manche können sich das vielleicht einfach nicht vorstellen und andere finden es vielleicht auch einfach gar nicht so wild, was da läuft. Und ich will mal sagen, was ich so denke oder erlebe und was ich scheiße finde. Also Sexismus, das fängt bei Witzen, dummen Sprüchen an, geht über Andersbehandlung von Frauen im Einsatz, von Patientinnen und Patienten, aber auch von Kollegen weiter. Über Bilder, Übergriffigkeiten, sexuelle Belästigung, Vergewaltigung, Femizid, so. Das findet in Deutschland jeden Tag statt. Jeden Tag versucht ein Mann, seine Frau umzubringen. Jeden dritten gelingt es in Deutschland einem. Und das hat nichts mit Ehrenmorden zu tun. Ja. Jede Frau wird im Laufe ihres Lebens mehrfach sexuell belästigt. Aber die Täter soll es nur ganz vereinzelt geben. Das kann nicht sein. Da müssen wir auch bei uns beginnen. So, was hat das jetzt mit uns und der Feuerwehr zu tun? Naja, ich sag mal ein paar Beispiele. Erstens, einfach sensibel zu sein dafür. Sowohl in der eigenen Gruppe, als auch zum Beispiel im Einsatz, wenn wir nur zwei Typen auf Rettungswagen sind und zu bestimmten Einsätzen fahren, da eine Sensibilität zu haben. Zweitens, sich einmal kurz vorzustellen, wie es sein muss, als erste Frau auf einer bisher reinen Männerwache zu kommen. Bei jedem Spruch vielleicht mal überlegen, ob man den Spruch auch machen würde, wenn es die Mutter, Frau oder Tochter vom Kollegen ist. Traurigerweise ist da der Respekt an dem Kollegen gezollt und nicht der Frau. Aber über toxische Männlichkeit reden wir mal anders. Das würde heute vielleicht zu weit führen. Oder dieser Spruch. Wie soll das Püppchen mich denn im Atemschutznotfall retten? Moment, das schaffe ich auch nicht. Ja, ich weiß, der studierte und vegetarische Strich in der Landschaft. Nee, ach, alles gut, Carsten, dafür sind wir doch ein Team. Okay, Doppelmoral. Oder, wir würden ja jetzt einen Spruch machen, ich würde jetzt einen Spruch machen, aber es sind ja Frauen anwesend. Okay, wow, da ist schon mal das Bewusstsein da. Oder sprich übers Aussehen, so, das ist der Arbeitsplatz, das hat einfach nichts zu suchen. Sorry, Jungs, so. Drittens, das ganze Feuerwehrauto gafft einer Frau hinterher. Sie kriegt es mit, fühlt sich kacke an, verständlicherweise, hat später einen Notfall, vielleicht extrem hilflos, schambehafte Situation, wer kommt rein? Diese Gruppe. Super, super. Gar nicht. Homophobie. Was müssen sich alles schwule Feuerwehrleute anhören? Jedes dritte Schimpfwort ist ein homophobes und dann erst im Einsatz der Umgang zum Beispiel in einem LGBTQI-Club nur mit dem Arsch in der Wand, wird dann immer gesagt. Und von Inter und Trans brauchen wir gar nicht reden, was das alles für anstrengende Situationen hervorruft. Rassismus. Jeder Einsatz in diesem einen Stadtteil, der oft als das Ghetto bezeichnet, gebrandmarkt ist, wo man sich über die Gewohnheiten lustig macht, auf keinen Fall versucht, die Sprachbarrieren zu bändigen, die natürlich alle nur rumjammern und sowieso komisch sind. Ja. Und das Thema geht dann auch ganz schnell einher mit Klassismus. Also sich lustig machen über Obdachlose, sogenannte Hartz-IV-Empfänger, also einfach arme Menschen, Messis, sogenannte Messis, Drogenabhängige. Ja, und auch da spricht natürlich die Hilflosigkeit aus den Einsatzkräften. So ist es nicht. Also ich will jetzt hier nicht nur so ein Abgehate machen, aber das ist halt auch irgendwie alles kein Grund, Leute als Junkies, also wörtlich Abfall zu bezeichnen. Ja, was heißt das? Also da sind wir wieder beim Punkt Entmenschlichung und Fettshaming zu guter Letzt. Also wo soll ich da anfangen? Bei allen, wie bei allem, muss ich irgendwie auch bei mir anfangen. Und das ist ein ganz langsamer, langer Prozess bei jedem Einzelnen, bei einer Struktur, bei der Feuerwehr, bei unserer Gesellschaft. Kann man nie losgelöst sehen, klar. Also, und damit meine ich jetzt nicht den einzelnen Punkt davon oder irgendwie Ernährung, sondern die Auseinandersetzung mit all diesen Ismen. So, und dann höre ich auch auf. Sorry für dieses für diesen langen Part. Nur damit ich jetzt nicht zu lang hier das Thema an Start bringe, um das zu beenden. Natürlich war das jetzt vielleicht doch wieder so ein bisschen judgy. Ich glaube, dass auch, also ich will mich davon überhaupt nicht rausnehmen. Es gibt immer Situationen, wo ich mitlache und danach denke, warum hast du denn jetzt darüber gelacht? Es gibt immer Situationen, wo ich denke, du hast was falsch gemacht. Die Frage ist, wann sprichst du es an? Sprichst du es nicht an? Willst du irgendwie der Nestbeschmutzer, der Spielverderber, Spielverderberin sein? Und natürlich schwingt er auch mit. Also die Antwort Nummer eins auf diese Sachen ist immer, Carsten, mach den Job erstmal 10 Jahre. Und dann gucken wir nochmal, wie viel Sensibilität du jeden Tag dich und andere motivieren kannst. Also auch das irgendwie im Hinterkopf haben. Trotzdem finde ich, sind wir bei dem Punkt Professionalität und Toleranz in der eigenen Gruppe.
Ja, gehen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Ich glaube, wir rollen das am besten auf, wenn wir haben das hier Beschaffung und Bedarfsplanung genannt, Carsten.
Sven, das war dein Thema. Sprich deine erzähl deine Geschichte und dann ist allen klar, was du meinst.
Ja, also, ja, aber nein. genau, das ist jetzt ein harter Sprung, aber ich möchte dieses
kleine
Beispiel.
Dieser Cut ist gut.
Ich denke auch, oder?
Ja.
Genau, also ich möchte aber dieses kleine Beispiel vielleicht zuerst nennen, bevor wir zum Punkt, der da drüber kommt, der viel größer ist, nochmal zurückkommen. Und wir haben das Beschaffung, Bedarfsplanung genannt, weil ich oft erlebt habe, dass gerade Fahrzeuge, natürlich auch Gerätschaften, aber oder auch persönliche Schutzausrüstung, so das Ding ist, worum sich sehr viel in der Feuerwehr dreht. Wir brauchen, ich habe das im Ehrenamt erlebt, aber es gibt es im Hauptamt ganz genauso, wir brauchen immer das größte Fahrzeug. Es muss auf jeden Fall größer und krasser sein als die Nachbarfeuerwehr da drüben. Ganz egal, ob wir zum Beispiel in derselben Ort oder im Stadtfeuerwehr sind. Das heißt, dass wir eigentlich direkt zusammenarbeiten, aus derselben Feuerwehr kommen. Ja, ich brauche das größere Fahrzeug. Es darf auf keinen Fall ein kleines Fahrgestell sein, obwohl es vielleicht viel, viel zweckmäßiger wäre, sondern es muss groß und krass sein. Und
individuell angepasst.
Auf jeden Fall. Individuell, ja. Es darf auf keinen Fall, ja. Es geht gar nicht, unsere Ortschaft ist komplett anders als alle anderen.
Ja, also die Feuer brennen
die
anders.
Zwei B-Schläuche mehr. Ja,
die zwei B-Schläuche sind
absolut krass. Genau, und warum ist das so? Naja, also oft wird in Fahrzeugbeschaffung, so kenne ich das auch viel, gerade im Ehrenamt bestehen diese Gremien, die das beschaffen, aus Menschen, die sich dann auch nur im Ehrenamt mit diesen Themen beschäftigen. Ich will auf keinen Fall sagen, bevor ihr mir das vorwerft, dass die da nicht mitreden dürfen und dass sie keine Ahnung davon haben. Natürlich brauchen wir die Leute an diesem Tisch. Wir brauchen die Leute, die uns sagen, unser Bedarf hier sieht folgendermaßen aus. Wir stellen uns das so vor, wir haben die und die Einsatzpraxis und genau deshalb bauen wir dieses und dieses Fahrzeug und konzipieren das so und so weiter. Aber dennoch gibt es eine gewisse Logik und einen Plan, man könnte sogar sagen, eine Norm für bestimmte Fahrzeuge, die einen absoluten Sinn hat. Diese Normausschüsse machen sich konkrete Gedanken darum und ein genormtes Löschfahrzeug, ein genormtes Gerät muss in der Regel nicht neu erfunden werden für einen Zweck, den es in jeder Ortschaft hat.
Ich möchte mich bei dem Thema voll und ganz von Sven distanzieren. Größer, immer größer werden, immer weiter, immer höher, das ist ganz wichtig.
Und elektrisch betrieben, stimmt's, Klassen? Ja.
Das war frech, das war gemein, war wirklich gemein. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ey, lass uns das deutschlandweit irgendwie standardisieren. Ich weiß, dass es nicht immer gut gelaufen ist. Ich kenne auch bin ja schon mal in einer Feuerwehr gewesen, wo das landesweit organisiert war und dann wurde halt was Schlechtes beschafft und dann für alle beschafft. Super, ist auch doof. Ich verstehe schon, aber ich sehe das schon ähnlich.
Das nimmt manchmal Ausmaße an. Ich bin dieses Jahr an einem MLF, also einem mittleren Löschfahrzeug, vorbeigekommen, was man nicht mehr als MLF von außen erkannt hat. Ich hätte mindestens auf dem HLF 10 getippt. Ich habe es mir dann später nochmal genauer angeguckt. Und es war eigentlich, also da haben nur ein paar Sachen zum HLF 10 gefehlt. Und dann dachte ich so, warum gibt's das? Da werden jetzt vielleicht auch viele dran denken, naja, es gibt so die Tatsache, dass bestimmte Fahrzeuge vom Land bezuschusst werden, wenn die gekauft werden. Und da sind für gewisse Zwecke halt gewisse Fahrzeuge vorgesehen. Ich weiß, dass es in diesem Fall nicht so war, sondern da stand im Brandschutzbedarfsplan, die kriegen den MLF und haben gesagt, ja, wollen wir, aber kriegen wir, ist ja cool, danke, aber wir wollen HLF 10. Also baut man das MLF so weit aus, bis es offiziell noch MLF heißt, aber eigentlich schon.
Ich finde, wir machen uns halt auch unglaubwürdig. So, wir haben irgendwie, wir sind im öffentlichen, also wir machen das mit öffentlichen Geldern. Wir, wenn wir sagen, wir brauchen das, dann sollen wir es auch bitte wirklich brauchen.
Ja. Bedarfsplanung ist nicht wünscht dir was.
Boah, aber da kann man immer argumentieren mit dem, ja, aber willst du denn, dass ein Menschenleben so, oh, und diese Argumentation, das geht mir übrigens auch auf den Keks bei der Feuerwehr, dass man, oder generell in der Gefahrenabwehr, dass man dann immer damit argumentiert, ja, aber Menschenleben, also, das sollte doch nicht mit Kosten abwiegen und dann so, ey, aber lass die Kirche irgendwie im Dorf mit, also, ja, was definitiv. Kann man mit dem Geld, also, ja.
Das wird so weit getrieben, dass größere Fahrgestelle gekauft werden. Also ich will nicht verallgemeinern, aber ich habe es erlebt, dass es so weit getrieben wird, dass größere Fahrgestelle gekauft werden, die die 7,5-Tonnen-Grenze überschreiten und dementsprechend einen anderen Führerschein erfordern als unterhalb der 7,5 Tonnen. Auch nicht mehr in gewisse Feuerwehrführerscheine, die dann quasi das ermöglichen, mit einem B-Führerschein auch einen C1, also 7,5-Tonnen Fahrgestell zu fahren oder Fahrzeug zu fahren. Ob das sinnvoll ist, diskutieren wir an anderer Stelle. Aber das wird so weit getrieben, dass diese Möglichkeiten ausgeräumt sind, weil man sagt, ja, nee, unter 7,5 Tonnen können wir kein Fahrzeug beschaffen, was den Zweck der Feuerwehr hier in dieser Ortschaft erfüllt, was offiziell Bullshit ist. Und dann schmälert man die Einsatzmöglichkeiten dieses Fahrzeuges und vor allen Dingen die Möglichkeiten der Menschen, die in der Ortsfeuerwehr sind oder in den Feuerwehren sind und das fahren dürfen, weil diese Führerscheine nicht vorhanden sind. Obwohl man sagt, naja, wir haben Personalnot, also sollten wir vielleicht nicht dazu übergehen, noch mehr zu spezialisieren, sodass noch weniger Leute, die wir sowieso nicht haben, noch weniger Aufgaben übernehmen können, die mehr werden.
Sven hat auf jeden Fall sein Thema gefunden. Ich vorhin mit den Ismen losgelegt habe, jetzt geht's Sven los.
Nein, ich möchte das nicht vergleichen. So.
Ich habe auch schon überlegt, ob man das einbaut, dass wir so langsam ausfaden, während wir in so einer Tirade drinstehen.
Ja, genau. Also ich möchte zusammenfassen dazu, was ich möchte, sind Gremien, die natürlich die Wünsche und die Bedarfe von den jeweiligen Feuerwehren berücksichtigen, aber auch mit gesundem Menschenverstand und einem technisch visierten Blick und absoluter objektiver Nüchternkeit ein Fahrzeug, ein Gerät oder was auch immer beschafft wird, beurteilen. Und man muss, da gucke ich auch in Richtung der Stadtstaaten, gewisse Dinge nicht neu erfinden. Ja, also wir brauchen einfach.
So, jetzt das ist da so ein Cut drin. Ich weiß nicht, ob ich den Nachhinein reingeschnitten habe oder gar nicht. Nächster Punkt. Ich möchte über Feuerwehrföderalismus unterhalten. Ich finde, okay, wir sind in einem föderalistischen, also das ist nächster Punkt, ja, nur dass ihr das mitbekommen habt. Ich habe Sven brutal abgebrochen. Wir hatten kurz überlegt, ob wir die Folge abgekatertes, weiß ich nicht mehr, nennen. Wir haben es nicht so genannt.
Rumgehate.
Ja. Aber, nee, ich finde, wir haben, ist ein Real Talk und wir reißen uns ja auch zusammen. Föderalismus, nächster Punkt. Warum? Also ja, wir wohnen in Deutschland, wir haben Föderalismus, aber haben wir es in der Feuerwehr nicht ein bisschen zu weit getrieben? Ja, auch im ganzen Katastrophenschutz, by the way. Also erstmal haben wir auf kommunaler Ebene, ja, also auf Gemeindeebene, Ortsebene, Stadtebene, wird die Feuerwehr ausgestattet und gekauft. Dann haben wir auf einer Kreisebene meistens so ein bisschen die übergeörtlichen Einheiten, sowas wie ABC-Einheiten, CBN-Einheiten, vielleicht mal eine Höhenrettung, sowas. Dann haben wir so auf so einer Bezirksregierung, Regierungsbezirksebene, ist in jedem Land sowieso anders, da komme ich auch gleich zu, haben wir dann nochmal so eine Aufsichtsebene, manchmal so eine Einsatzleitebene sogar. So, und dann Land. Da ist die eigentliche Gesetzgebung, nämlich die eigentlichen Feuerwehrrettungsdienstgesetze, die Katastrophenschutzgesetze. So, und im Bund ist eigentlich gar nichts. Doch, kleine Ausnahme im Verteidigungsfall. Ja, da ist der Katastrophenschutz, dann plötzlich heißt Zivilschutz und ist dann nicht mehr beim Land, sondern beim Bund. Ja, sag mal, ey.
Ja, dazu kommt dann noch, dass man quasi diesen Föderalismus versucht, auf vielen Landesebenen dann wieder zusammenzuraffen und unter dem Katastrophenschutz dann die ganzen Feuerwehren zum Beispiel, die existieren, wieder in landesweite Konzepte zu drücken und dann sagen, ja, aber eigentlich kann das Land auch gemeinsam arbeiten. Wobei, darunter gibt es dann in vielen noch die Regierungsbezirke, die sagen, ja, aber bevor wir als Land zusammenarbeiten, arbeiten wir erstmal als Bezirk zusammen und machen da unsere eigenen Konzepte. Und ob die am Ende funktionieren, wissen wir auch gar nicht so genau, weil wir wissen auch gar nicht, ob diese Konzepte am Ende tatsächlich eins zu eins so umsetzbar
sind. Ich will absolut nicht jede einzelne Ebene für irgendwas judgen. Ich finde es auch super, wenn man sich zusammenschließt und gemeinsame Konzepte dazu macht, also wenn jeder die Welt neu erfindet. Aber manchmal denke ich mir so, ey, die Polizei funktioniert auf Landesebene, ja. Ich habe schon mal eine Feuerwehr kennengelernt, wo das auf Bundesstaatsebene funktioniert. So, das war jetzt auch nicht nur perfekt. Absolut nicht. Aber so ein paar Sachen, da mussten die ganz schön kichern, als ich die denen erzählt habe. So.
Ja, das ist übrigens, da sind wir, die Überleitung war auch ganz gut zu dem vorherigen Thema, denn genau das, was du sagte, landesweite Beschaffung oder ähnliches oder einfach ein bundesweit einheitliches Fahrzeug, scheitert ja nicht zuletzt daran, dass jede Kommune sofort und überall durch das Grundgesetz geschützt machen darf, was sie will. Was wir Ihnen noch nicht absprechen wollen, aber ich denke, es ist klar, was für Probleme dadurch entstehen. Und es ist Teil einer größeren und längeren Diskussion, ob die Probleme hier nicht den Vorteilen überwiegen.
Oh, das ist tatsächlich ein großes Thema. Aber also eins ist, glaube ich, sicher, dass Katastrophen, Krisen jeglicher Art nicht an Grenzen Halt machen. Und ja, Punkt. Darf ich zum nächsten Thema kommen oder willst du dazu noch was sagen?
Nö, ich dachte, ich leite das nächste Thema ein.
Ja, okay.
Alles klar, Carsten, was ist unser nächstes Thema?
Das war schon wieder gemein. Also ich möchte das fürs Protokoll heute festhalten, dass hier vor allen Dingen heute einer gedisst wird.
Carsten, was glaubst du eigentlich, wo wir sind? Es gibt kein Protokoll.
Ich schreibe fleißig Protokoll. Also, mir geht manchmal das, du willst nur noch mal hören, dass ich was sage, du willst eigentlich darauf warten, dass ich sage, dass mir es auf den Sack geht, sage ich aber nicht, ich sage immer nur, dass es mir auf den Keks geht. Also das öffentliche Bild der Feuerwehr geht mir manchmal auf den Keks, weil entweder sind wir so ein bisschen dieser Saufverein oder anderes Extrem sind die Heldinnen und Helden und beides finde ich halt einfach falsch. Also es hilft.
Beides prägen wir selber zum Teil.
Zum Teil, ich finde, beides stimmt nicht. Und beides muss sich verändern. Und das Spannende, und dazu will aber Sven, glaube ich, jetzt erstmal was sagen, der ist so hibbelig, da jetzt was zu sagen.
Ich weiß nicht, was von beiden? Saufverein oder Heldinnen?
Ich dachte, zum Ersteren willst du was sagen. Getroffene Hunde bellen.
Dieser Spruch ist schon mal in diesem Podcast gefallen. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, warum.
Wirklich?
Irrelevant.
Ja, jetzt erzählst du mir danach.
Nee, ist egal. Auf jeden Fall. Saufverein. Ich denke, wir haben das alle schon einmal gehört. Na, die Freiwillige Feuerwehr, der Saufverein oder die Feuerwehr, der Saufverein. Ich weiß nicht, wie ich da anfangen soll. Erst einmal ist es so, dass, das möchte ich als erstes sagen, die Feuerwehr als Saufverein hat nicht nur die Freiwillige Feuerwehr geprägt. Bis zu den 2000ern war es auch in Berufsfeuerwehren durchaus üblich, Alkohol zu konsumieren während des Dienstes. Etwas, was heute unvorstellbar ist.
Ja, in jeder BFF ist das unvorstellbar.
In jeder Feuerwehr ist es unvorstellbar, während des Dienstes Alkohol zu konsumieren. Ich denke, es dramatisiert sich noch ein bisschen bei der Berufsfeuerwehr. In einem Beamtenverhältnis ist das heute ein also
tatsächlich, dass es sogar hauptsächlich daher kommt. Das aber ist nur eine These meinerseits, weil ich glaube, also wir kennen alle so wie Landstrukturen in Deutschland irgendwie aussehen, dass es dort Vereinsleben gibt, dass es dort Vereine gibt, Schützenvereine. Bei mir in der Heimat gab es Kerbevereine. Da ist ein großer Anteil diese Geselligkeit und dazu gehört Trinken in Deutschland. Kann man in Frage stellen, kann ich auch verstehen, aber ist es. Und auch ein Feuerwehrverein hat ein Vereinsleben und da wird auch Alkohol getrunken. Aber ich glaube, das kann man in den meisten Fällen ziemlich, also hat keinen größeren Ausmaß und vor allen Dingen das ganz klar von dem Einsatz und Übungsdienst zu trennen. Jedenfalls kenne ich das so. Und BF tatsächlich habe ich, also Berufsfeuerwehr, habe ich Geschichten gehört, die sind unglaublich, die habe ich nicht glauben können. Ja,
ja. Ich habe es auch nicht, genau diese Geschichten habe ich auch gehört und es ist wirklich unvorstellbar und hätte ich nicht zum Teil irgendwie Bildmaterial oder Bilder gesehen, hätte ich es nicht geglaubt, dass es so war und auch noch relativ lange. Also bis 2001 war das durchaus mal üblich, nach in Anführungszeichen einem guten Feuer darauf kurz ein Bier zu trinken und der Einzige, der nicht trinkt, ist der fährt im besten Fall. Und das möchte ich unterstreichen, dass es nicht nur die Freiwillige Feuerwehr ist, die dieses Bild geprägt hat. Das ist in der Vergangenheit auch durch hauptamtliche Kräfte gemacht worden.
Nicht nur irgendwie ein bisschen Alkoholkonsum, also auch ein Klassiker wäre übrigens nach einem harten Einsatz zusammen zu trinken, um das zu verarbeiten, was totaler Bullshit ist, ja, psychologisch, aber ja, diese Geselligkeit kann anscheinend auch viel auffangen. Aber nee, also es widerlegt, ja. Nur um das an der Stelle, auch fürs Protokoll. Aber, fürs Protokoll. Also es gibt diese eine Geschichte und also die ist wahr und das trifft auf mehrere Städte zu, dass eine Kneipe neben der Feuerwache war und da drin der Gong, ja, also rübergelegt war, sodass die den Einsatz mitbekommen. Also, ja. Also wahrscheinlich werden jetzt ein paar ältere Kollegen und Kolleginnen hier zuhören, wobei damals nur Kollegen, die werden sagen, ja, war doch, ja, So war das damals. Das kann man sich heute halt nicht mehr vorstellen.
Ja.
Und da bin ich ganz froh, dass man sich das heute nicht mehr vorstellen kann.
Genau, und bevor jetzt jemand sagt, er hat ja auch funktioniert, nein, hat auf dem Niveau, über das wir uns hier unterhalten, hat es dann nicht funktioniert. Und ja, auf dem Land, auf dem Verein, ich komme auch aus einer sehr kleinen Ortsfeuerwehr und nach dem Dienst wird da gemeinsam Bier getrunken und ich mag das auch. Ich freue mich da immer wieder drauf, wenn ich da bin, nach dem Dienst mit meinen KollegInnen, mit den KameradInnen, ein Bier zu trinken oder auch zwei. Es geht aber dann einmal ganz klar darum, dass dieses öffentliche Bild dabei nicht mit diesem Alkohol zusammengehören darf. Das öffentliche Bild muss bei dem sein, für das die Feuerwehr steht. Und da tun dann oft diese Feuerwehrfeste meines Erachtens keinen guten Sinn dran, ne? Wo dann in Feuerwehruniform da aufmarschiert wird und in einer meist eher schlecht eingeübten Choreografie dann da gemeinsam aufgetreten wird, was überhaupt
Sven kein schönes, wieder
überhaupt gar kein schönes Bild ergibt. Und das kann ich auch so sagen, weil ich habe mich schon oft darüber aufgeregt und ich distanziere mich auch davon. Und ja, da haben wir seitens der Freiwilligen Feuerwehr zum Teil noch einen Weg vor uns. Aber wie Carsten auch schon sagte, es ist nicht nur die Freiwillige Feuerwehr, die als Saufverein irgendwie in so einem ländlich geprägten oder auch städtlich geprägten Gebiet gilt, sondern das sind genauso die anderen Vereine, zu denen die Freiwillige Feuerwehr dann dort auch gehört. Ja. Und es ist ein gesellschaftliches Thema.
Ja, voll. Also das betrifft ja nicht die... Ja, Punkt. Also genau, und weil wir jetzt Heldinnen und Helden jetzt völlig untergraben haben, also ist es irgendwie offensichtlich, dass wir nicht als was wahrgenommen werden sollten, was wir nicht erfüllen können, oder? Heldinnen und Helden, ja. Vor allen Dingen, tut halt, also es kann als Selbstanspruch nicht gut tun. Wir werden auch immer mal wieder scheitern, scheitern an der Realität, auch an Fehlern. Wir machen auch nur unseren Job. Ich glaube, das sollte auch irgendwie allen klar sein. Und vor allen Dingen sollten die Leute, die bei uns sind, sich irgendwie als ein fehlbares und auch verlässliches Wesen fühlen können dürfen. Und das alles erfüllt für mich ein Held, eine Heldin nicht. Und die Leute sollen auch diese Erwartungshaltung an uns, finde ich, nicht haben. Ich finde es schön, dass Leute hohe Erwartungshaltung an uns haben und die sollten wir auch uns nicht verspielen durch genau die ganzen Sachen, die wir bis zu diesem Punkt in diesem Podcast gerade angesprochen haben. Das ist diese Anerkennung, die wir haben, die müssen wir uns erhalten. Die haben wir nicht. Ha, das ist übrigens noch ein Thema, Sven, über das wir reden wollten. Respekt. Ja, Leute sagen irgendwie, sie wollen Respekt haben. Der Respekt wäre flöten gegangen. Respekt ist, was das verdient. Man sich, das hat man nicht einfach und das kann man auch nicht irgendwie sich einfordern. So, und das machen wir durch einen guten Job.
Anerkennung und anerkannt werden ist nicht dasselbe wie ein Held sein. Und es ist Anerkennung, die jemanden, der einen guten Job macht, gebührt und keinen Helden-Epos drumherum. Und deshalb persönlich mag ich das dann auch nicht, wenn wir den selber zelebrieren, indem wir uns irgendwelche T-Shirts kaufen, auf denen das draufsteht. Und die am besten dann noch als Aufkleber hinten auf unserer Heckscheibe von Privat-PKWs kleben. Und das ist einfach eine komplett verstellte Realität, in der dann derjenige, der das tut, oft sich selber einfach als entweder ich schaffe es oder es ist unmöglich darstellt. Und das ist es einfach.
Ich distanziere mich auch davon, nur um damit wir ein paar HörerInnen nicht verlieren.
Achso. Ey.
Ich bin der Good Coach.
Ich bin der Good Coach. Oh, Carsten, du bist manchmal viel zu lieb. Ja, natürlich, nein, ihr könnt, bitte tragt die T-Shirts, die ihr möchtet und macht das. Aber denkt auch daran, dass diese Menschen das viel ausnutzen, um halt auch einfach ein Gewerbe aufrechtzuerhalten, was sie auch machen sollen, ja. Aber Anerkennung funktioniert meines Erachtens anders. Aber grundsätzlich bin ich absolut dafür, dass die Freiheit des Einzelnen dort endet, wo die des anderen beginnt und dementsprechend, solange dieses T-Shirt niemandem wehtut, niemanden misshandelt oder missachtet oder irgendwas, ist das vollkommen okay. Ich persönlich mag es nicht, weil es für mich nicht die Anerkennung ist, die wir jemandem, der seinen Job gut macht, entgegenbringen
sollten.
Für dich
passt nicht ins
Bild.
Und
eine falsche Realität, eine ganz falsche Realität spielt, weil es gibt auch Einsätze, die können wir dann nicht so bewältigen, wie man sie von einem Held erwarten würde.
Also ja, ich möchte zum Beispiel, also es gibt ja so diesen Epos, dass da einer halt ins Feuer reinrennt. Und ich meine, gerade so dieses Heldin ist, glaube ich, schon auch immer so ein Einzelkämpfer-Ding, oder? Ich renne irgendwo alleine hin und helfe irgendeiner wehrlosen Person, was auch oft irgendwie eine schwierige Darstellung ist. Wir, die komplett schutzlosen Menschen helfen. Und wenn dann meiner wirklich, und das versuchen wir Feuerwehrleuten gerade nicht beizubringen oder aus denen rauszubekommen, nämlich Einzelaktionen zu machen, damit gefährdet man die komplette Gruppe. Ja, also wenn irgendjemand irgendwo reinrennt und irgendjemand sagt, stopp, nein, wir sind noch nicht so weit, es ist noch nicht so weit, warte, und er oder sie macht es trotzdem, dann ist das eine Gefahr für die ganze Gruppe und damit alles andere als heldenhaft. So.
Ich denke auch, professionelles Vorgehen ist nicht heldenhaft. Punkt, Carsten. Punkt.
Ich möchte noch eine Sache loswerden.
Also zu dem Thema?
Nee, oder zum nächsten.
Ja, Punkt bezogen auf das Thema.
Diversität bei der Feuerwehr. Dazu möchte ich euch was empfehlen, nämlich Bronnie McIntosh, die hat zu Diversität in der Feuerwehr einen kleinen TED-Talk gemacht, das werden wir auch verlinken. Und irgendwie ist, darin redet sie davon, dass irgendwie wir mehr der Heterogenität der Gesellschaft entsprechen sollten, also die Gesellschaft mehr repräsentieren sollten. Und dem Schnitt, den Leuten da draußen, wie sie da draußen wohnen, leben. Also, und desto besser können wir unseren Job machen. Zum einen, weil wir die Gesellschaft besser verstehen, besser mit ihr interagieren können. Wir sind sogar Krisen besser gewappnet, wenn wir heterogener sind. Dafür gibt es eine fantastische Studie, die zeigt, dass diverse Teams viel resilienter sind und auch interdisziplinäre, also sprich, wir vereinen viel mehr Wissen und Erfahrung in unserer Organisation, die mit allen Menschen, Lebenslagen, Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens zu tun hat, da viel mehr erreichen können. Und an dem Punkt nennt mir eine Profession und ich versuche euch irgendeine Einsatzsituation oder Krise zu entwerfen, wo genau diese Profession, dieses Wissen, diese Idee, dieser Background halt wichtig sein könnte. Das war jetzt kein Aufruf. Aber versucht es etwas so zu durchdenken. Ein großer Aufruf zu mehr Diversität. Ich finde es tatsächlich spannend. Eine Professorin hat mal gesagt, in der Feuerwehr würden, und jetzt Zitat, heterosexuelle weiße Männer aus der Arbeiterschicht die Mehrheit darstellen. Ja, das war Frau Professor Ilona Horvath. Die kenne ich auch ganz gut. Und für diese Aussage hat sie einen extremen Shitstorm bekommen. Ja, Dieter Nuhr, den vielleicht viele von euch auch kennen und vielleicht auch schätzen, der hat sich extrem darüber lustig gemacht. Es gab Entsetzen in diversen WhatsApp-Gruppen und auch auf rechten Plattformen. Es wurden Daten über sie gesammelt, sie wurde bedroht, also wirklich schlimm, ja, unterste Schublade. Und für einen Satz, der einfach vor allem eins ist, nämlich zutreffend. Und das ist kein Vorwurf, das ist eine Feststellung. Und es heißt auch nicht, dass alle heterosexuellen weißen Männer, die aus der Arbeiterschicht kommen, die in der Feuerwehr sind, da fehl am Platze sind, sondern das ist einfach eine Bestandsaufnahme von dem, wie Feuerwehr aussieht. Und wir darüber nachdenken könnten, dass viel mehr Diversität uns auch als Organisation weiterbringt und wir vielleicht darüber nachdenken, welche Hürden bei uns existieren, dass diversere Menschen, verschiedene Gruppen nicht Eingang zur Feuerwehr finden. Und das liegt, glaube ich, nicht daran, dass die keine Lust darauf hätten. Das wollte ich noch loswerden.
Und ich möchte dazu eigentlich nur loswerden, es wird ganz oft ein Satz gesagt, der einfach nach dem, was du ausgeführt hast und damit absolut richtigerweise unzutreffend ist. Denn die Feuerwehr ist kein Querschnitt der Gesellschaft. Das ist, diese Aussage, dass sie es sei, ist nicht haltbar. Und entweder ist es falsch verstanden worden, wenn jemand das sagt, oder interpretiert das anders, aber von dem Querschnitt der Gesellschaft in der Feuerwehr, da sind wir noch sehr weit entfernt.
Was ich glaube, damit gemeint wird, ist, dass wir auch aus sehr unterschiedlichen Kontexten kommen. Ne? Also, ja. Und das finde ich auch cool. Und das ist Teil von Diversity. Aber wenn wir die klassischen Diversity-Merkmale an den Start bringen, haben wir bei gewissen Teilen auf jeden Fall einen gewissen Querschnitt. Aber im Großen und Ganzen, ja, eigentlich überhaupt nicht, wie Sven sagt, voll richtig. Ich habe ganz am Anfang der Folge mal einen Satz gesagt, dieses, du passt hier nicht rein. Und der wurde zu mir auch mal gesagt, dem ich schon sehr lange bei der Feuerwehr war, in einer anderen Struktur, die aber auch in der Gefahrenabwehr. Und dann hat er gesagt, du passt hier irgendwie nicht rein, Carsten. Und ich so, was willst du mir denn jetzt damit sagen? Und dann so, naja, du isst kein Fleisch und lachst irgendwie nicht über die Witze. Und überhaupt So, und dann ging es irgendwie so los. Na, okay, immerhin irgendwie gut beobachtet. Aber weißt du eigentlich, was du mit dem Satz sagst? So, und dieses, was eigentlich nur eine Feststellung ist, ist ja so ein bisschen dieses, du gehörst hier auch nicht rein. Und da müssen wir irgendwie aufhören, aufpassen, dass wir irgendwie Leute nicht, ja, verschrecken, ausgrenzen. Mich hat's eher angespornt und hab gedacht so, jo, vielleicht ist auch genau jemand, der so unsensibel ist, nicht, weiß ich nicht, nein. Der, also
ich vielleicht ist es auch ein bisschen, also man kann das vielleicht auch als Kompliment nehmen, den man sich halt nicht dem angeschlossen hat, was sonst Konsens ist. Und das ist ja erst einmal nichts.
Also ich habe mich eigentlich gut mit denen allen verstanden. Auch mit ihm. Alles gut, aber dieser Satz einfach.
Es ist unfassbar.
Nur, dass ihr wisst, was das, also den höre ich bis heute, es hat mich jetzt nicht irgendwie krass traumatisiert, ist einfach nur sehr hängen geblieben. Und ich wollte mich nie über Traumatisierung lustig machen. Das ist ein Ding, ne? Also, und da sind wir beim Thema Sensibilität. Punkt.
Punkt, Punkt, würde ich sagen. Und auch Punkt, 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 denn Story to be continued, es wird noch ein paar Folgen geben, in denen wir Dinge aufgreifen, die wir heute in unserem Real Talk gesagt haben, weil wir nicht finden, dass wir die hier abschließend betrachten konnten. Diese Folge gilt dem Aufmachen von Themen, dem Aufzeigen unserer privaten und persönlichen Meinung zu Dingen. Und ich hoffe, dass ihr das so nehmen könnt, wie wir es gemeint haben. Und dass wir damit auch ein wenig, was wollen wir weitergebracht haben? Ein bisschen Mut
dazu, auf jeden Fall,
zu stehen, was man empfindet.
Courage und Mut und ist immer wichtig, aber auch einfach ehrlich zu sein und Sachen anzusprechen. Und ich finde auch
darüber nachzudenken, ja, wenn man Teil von etwas ist.
Genau, also es muss ja, also vielleicht,
von dem uns auch nicht
vielleicht ist das ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen, dass das vielleicht so aufgekommen ist, als würden wir gerade ganz viel auf andere zeigen. Also wie ist es immer, wenn man auf jemanden zeigt, zeigen mindestens 3 Finger auf einen selbst so. Und dass ich mich selbst mit Sexismus, Homophobie, Rassismus und Klassismus beispielsweise auseinandersetzen muss, das mache ich vielleicht nicht jeden Tag, aber das ist mir schon klar. Also das ist kein Vorwurf, also genau, Vorwurf an die Gesellschaft vielleicht, auch an mich selbst.
Ja, also wir schweben hier nicht, oder wir glauben auch nicht, dass wir über den Dingen schweben oder irgendwie perfekt sein in der Hinsicht, im Gegenteil.
Mir ist hier zum Schluss einfach noch wichtig, dass das alles Single Stories unsererseits sind, ja, also Einzelerfahrung. Wir waren schon in einigen Feuerwehren, in verschiedenen Rettungsdiensten, Organisationen des Katastrophenschutzes und sogar in Gefahrenabwehrunternehmen, wenn man das mal so zusammenfassen kann. Und alle funktionieren anders. Wir machen selbst in ein und der gleichen Organisation komplett unterschiedliche Erfahrungen. Ja. Wir nennen das Real Talk, weil es unsere subjektive Realität ist und nicht Empirie. Es gibt Untersuchungen. Wir erzählen hier von uns. Ja. Und während mir mein Ernährungswunsch zum Beispiel unwichtiger ist als das gemeinsame Kochen und Essen in Harmonie, sieht Sven darin überhaupt gar keinen Widerspruch. Ja. Und während eine lesbische Freundin von mir bei einer Feuerwehr die dicksten Freundinnen gefunden hat, ist sie bei einer anderen bis heute überhaupt nicht geoutet. Ja. Also fühlt euch bitte, bitte weder angegriffen, noch irgendwie macht daraus irgendwas Allgemeingültiges. Das wäre mir noch wichtig.
Ich würde mich freuen, und ich weiß, dass Carsten es auch tut, wenn ihr uns eure Meinung dazu sagt. Wenn ihr Lust habt, das zu tun, werde ich euch gleich einmal ein wenig zeigen, wie ihr das machen könnt. Wir bitten darum, das Ganze allerdings natürlich in einer geordneten Form zu machen, in einer Form, mit der wir da fair mit umgehen können.
Geordnet heißt erstens, zweitens, drittens.
Ja. Macht bitte eine Liste. Das Format könnt ihr runterladen. Nein, schreibt uns bitte zum Beispiel eine E-Mail. Ihr könnt uns mittlerweile auch Sprachnotizen schicken, habe ich gelernt, auf Instagram. All sowas über die Kanäle, die ich euch gleich sage. Aber bitte bleibt dabei sachlich. Werdet nicht zu emotional und benutzt uns nicht als Zielscheibe für Dinge, die ihr nicht hören wollt oder die euch näher gegangen sind, als wir sie definitiv gemeint haben. Denn wir wollen hier nicht mit dem Finger auf irgendjemanden von euch zeigen, sondern das tun, was wir gerade beschrieben haben. Aber bitte schreibt uns, wir freuen uns sehr darüber. Es dauert manchmal ein bisschen, bis wir antworten, verzeiht das. Aber wir geben uns allergrößte Mühe.
Und ich freue mich über jede Antwort, auch wenn sie die ich schreiben kann, auch wenn sie manchmal ein bisschen braucht.
Ja, es ist immer wieder unglaublich zu sehen, dass sie tatsächlich gehört werden und das mitzubekommen.
Neulich hat wirklich, und das ist wow, hat neulich uns jemand aus dem im Kreissaal, also im Kreissaal hat jemand uns gehört, weil irgendwie noch warten musste, war Kopfhörer, das habe ich nochmal extra nachgefragt.
Das war krass. Das war natürlich krass. Also,
Grüße gehen raus.
So. Ihr könnt uns schreiben, zum Beispiel eine E-Mail unter imbrandschutzmilieu@gmail.com. Ihr erreicht uns auf Facebook. Auf Twitter findet ihr uns beide. Bei Instagram nur Carsten. Die ganzen Links sind in den Shownotes. Ihr könnt jederzeit alle unsere Kanäle auch einsehen unter www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com oder ihr benutzt auf der Social-Media-Plattform eurer Wahl den Hashtag imbrandschutzmilieu. Über Twitter müssen wir übrigens irgendwann nochmal reden, Carsten, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es das. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr zugehört habt. Passt auf euch und andere auf und genießt den Morgen, Mittag oder Abend.
Wenn du meine 8 Euro bezahlst, dann bleibe ich bei Twitter. Na, ich wünsche euch auch. Das ist ein schlechtes Ende, ich verstehe schon. Ich wünsche euch auch alles Gute.
Bis dahin.
Tschüss. Ciao.